Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vinocast Tipps für Winzer. Diesmal geht es um unseren KISS Infoservice Nummer 10 vom 31. August 2026. Das letzte Mal hatten wir eine KI-Stimme. Diesmal lese ich das selber vor. Mein Name ist Bernhard Schandelmeier. Ich arbeite am DLR Rheinpfalz als Berater. In dieser Folge geht es um die aktuelle Traubenreife in der Pfalz, um den hefeverfügbaren Stickstoff und um die Frage der Alkoholausbeute. Beginnen wir mit der aktuellen Situation im Weinberg. Wahrscheinlich ist heute einer der Tage dieses Jahr mit der stärksten Leseaktivität. In unseren Reifemessungen war es so, dass die Hälfte der beprobten Anlagen bereits gelesen ist. Sauvignon Blanc, Portugieser weitgehend abgeschlossen. Das ist ausgesprochen früh. Einen vergleichbaren Stand zum 31. August haben wir in dieser Zahlenreihe oder in dieser Zeitreihe seit 1999 nicht gesehen. Das ist wohl der früheste Herbst. Auch wenn er vielleicht nicht die maximalen Mostgewichte gebracht hat, den viele erwartet haben. Der Gesundheitszustand der Trauben ist insgesamt weiterhin gut. Die Trauben werden ja empfindlicher, je weiter die Reife fortschreitet. Und auch die Feuchtigkeit der vergangenen Woche macht sich inzwischen bemerkbar. Bei kompakten Trauben beginnen sich einzelne Beeren gegenseitig abzudrücken. Auch wird Aspergillus beobachtet. Wenn es Fäulnis gibt, ist es nämlich keine Botrytis und dieses Jahr auch noch kein Penicillium. Je höher das Mostgewicht, desto empfindlicher die Anlagen. Man kann die weitere Reifeentwicklung je nach Risikobedürfnis noch weiter abwarten. Es ist sozusagen die Abwägung zwischen Reife und zunehmendem Fäulnisrisiko. Die Mostgewichte sind in der vergangenen Woche je nach Rebsorte um 4 bis 9 Grad der Öchse gestiegen. Das ist wenig erstaunlich, weil natürlich eine Rebsorte wie Müller-Thurgau jetzt nicht unbedingt auf 90 Grad kommt. Und wenn dann ein gewisses Niveau erreicht ist, dann geht die Reife sehr viel langsamer. Wir haben auch, das haben wir ja vorher auch schon angemerkt, die großen Unterschiede zwischen den Weinbergen, die sich eben auf die Wasserversorgung beziehen. Bei Riesling haben wir im Durchschnitt sogar 15 Grad Öchse Unterschied. Bei Grau- und Spätburgunder sind es jeweils 19 Grad Unterschied. Der Durchschnittswert, den wir rausgeben, müsste man dann gucken, ob man da eher am oberen Ende oder am unteren Ende liegt. Ich glaube, bei Spätburgunder haben wir am oberen Ende uns jetzt der 100 Grad Marke genähert. Und das, obwohl wir noch nicht mal im September sind, das muss man einfach mal reflektieren. Die Säurewerte liegen bei Müller-Thurgau haben wir noch 8,1 Gramm, bei Weißburgunder 8,6, Grauburgunder 7,8. Bei Riesling sind wir noch bei 14,7, also unproblematisch. Wir haben dieses Jahr, das haben wir ja von Anfang an gesagt, einen hohen Weinsäureanteil, bei Spätburgunder 80%, bei Weißburgunder 86 und bei Riesling 79. Das ist erheblich mehr als in anderen Jahren und deswegen wird die Säure jetzt auch nicht so tief fallen. Die Äpfelsäure ist weitgehend abgebaut. Das kann man sich überlegen, wenn man dann vielleicht zu dem Schluss kommt, man will noch länger hängen lassen. Was ich glaube, was ganz wichtig wäre nochmal, ist der hefeverfügbare Stickstoff. Der ist sehr, sehr nieder. Das heißt, hier muss man erheblich aufpassen. Wir hatten ja das letzte Mal die Tabelle, wie weit man sozusagen Anführungszeichen aufdüngen soll. Da müsste man nochmal gucken. Beim Spätburgunder liegt der Mittelwert bei 125 Milligramm. Wir brauchen mindestens 200. Also das ist ein weiter Weg. Je nach Rebsorte unterschreiten die diesjährigen Mittelwerte, die langjährigen Vergleichswerte um 25 bis 46%. Das heißt, die Gefahr einer schleppenden Gärung oder einer Böxerbildung ist außerordentlich groß. Und wenn es größere Mengen sind, lohnt sich sicher auch eine Untersuchung im Labor auf die Stickstoffversorgung, dass man dann gezielt in diesen Bereich kommt, den man eben braucht. Ja, deswegen, da muss man wirklich aufpassen, sonst kommt es ja hinterher auch gerne mal zu einer Gärstörung und das sollte man jetzt berücksichtigen. Der zweite Schwerpunkt der Folge beschäftigt sich nochmal mit dem Mostgewicht und dem zu erwartenden Alkoholgehalt. Das vergisst man dann ja manchmal, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigt. Grundlage dafür ist natürlich, das weiß dann jeder, eine möglichst genaue Mostgewichtsbestimmung. Und dann stellt man fest, das hatten wir auch schon geschrieben, die Reifemessung im Weinberg und die erste Messung im Keller sind unterschiedlich. Meist ist es im Keller dann niedriger, weil man bei der Traubenprobe natürlich tendenziell die stärker exponierten Trauben nimmt und im Keller dann natürlich die Gesamtheit dann eben auch Trauben berücksichtigt, die ungünstiger liegen. Eine weitere Rolle spielt die Messmethode. Biegeschwinger und digitale Refraktometer liefern grundsätzlich sehr genaue Ergebnisse. Bei der Dichtemessung ist es so, dass Trubteile das Ergebnis erhöhen. Das kann durchaus 2 Grad Öchse ausmachen. Man denkt dann immer, dass die Mosswaage die genauesten Ergebnisse liefert. Nein, man muss dann feststellen, also zwischen einer Probe vor und nach der Vorklärung bestehen Unterschiede. Am günstigsten wäre es für die Berechnung dann, die vorgeklärte Probe zu nehmen oder vielleicht noch 1 oder 2 Grad Öchse, wenn man eine Dichtemessung macht. Beim Refraktometer, wie gesagt, macht das keinen Unterschied. Das funktioniert immer gut, bis es so trüb ist, dass kein Licht mehr durchfällt. Beim Handrefraktometer, auch das wissen viele, ist darauf zu achten, welche Skala verwendet wird. Die in Deutschland übliche Traubenmostskala hat oben rechts ein D. Ja, und bei dieser Skala entsprechen 20 Grad Brix einem Mostgewicht von 85 Grad Öchse. Es gibt dann auch die Saftskala. Die Saftskala ist dadurch gekennzeichnet, dass sie bei 0 Öchse startet und dann bis, ich weiß nicht, 140 oder so geht. Und bei der entsprechen 20 Grad Brix nur 83 Grad Öchse. Diese Refraktometer sind deutlich günstiger. Auch die kann man nehmen. Man müsste dann einfach 2 Grad Öchse dazu zählen. Für die Berechnung einer Anreicherung wird zunächst aus dem Mostgewicht der zu erwartende natürliche Alkoholgehalt abgeschätzt. Danach wird die Differenz zum gewünschten ermittelt und die gesetzlichen Grenzen sind natürlich zu beachten. Ja. Bei Weißwein wird in der Regel mit einem, seit den letzten Jahren, seitdem die Säure eben gefallen ist, mit einem Zuckerungsfaktor von 2,1 oder 2,0 kann man auch machen, gerechnet. Das bedeutet, dass 2,1 Gramm Zucker je 1000 Liter Most notwendig sind, um die Alkoholkonzentration um 1 Gramm je Liter zu heben. Beim Rotwein sind die Verluste größer, deswegen nimmt man hier den Faktor 2,4. Ja. Beim Rotwein wundert man sich dann manchmal, warum die Zahlen mit dem von Weißwein 2,1 gleich sind. Das liegt einfach daran, dass der Flüssigkeitsanteil in der Rotweinmaischegärung, der wird mit 85% angenommen und diesen festen Anteil, den würde man nicht anreichern, nur den Saftanteil und den dann eben mit dem Faktor 2,4, weil die Verdunstung in der Maischegärung und beim Abpressen einfach höher liegt. Ja, deswegen ist das durchaus ein Faktor, der das etwas schwieriger macht, je nach Rebsorte. Also wenn man einen hohen Feststoffanteil hat, dann wird die Ausbeute höher sein. Wichtig wäre auch, dass wenn man damit anfängt, manchmal guckt man, dass der Zucker muss dann wirklich aufgelöst sein. Da kann man mal den Most in die Finger nehmen und mal gucken, ob die Kristalle aufgelöst sind. Das dauert manchmal länger, als man denkt. Die Zuckeranalyse, mancher glaubt dann, das wäre besser, wenn man das im Labor machen lässt. Das wird nicht genauer sein als bei einer FTR-Analyse, denn bei einer FTR-Analyse werden Glucose und Fructose sind da in sehr großen Mengen da und dadurch treten dort auch Messabweichungen auf und das kann dann eben auch zu Ungenauigkeit führen. Auch ist die Berechnung des zu erwartenden Alkohols je nach Labor unterschiedlich. Manchmal wird dort der saure Gehalt nicht berücksichtigt, wie er in der von uns favorisierten Tabelle. Die kann man auch nochmal nachschauen, einfach Tabellen zur Weinbereitung eingeben und dann kommt man dahin auf die Homepage vom DLR, wo es sich runterladen lässt. Unterschiede zwischen der Reifemessung, dem Mostgewicht im Betrieb, einer Zuckeranalyse und dem später festgestellten Alkohol sind nicht automatisch Hinweise auf eine fehlerhafte Messung. Meist wirken eben mehrere Einflüsse zusammen. Ja. Man kann auch auf unsere digitale Pinnwand gehen und die Dokumente dort aufrufen. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Wir probieren diese Hörfassung derzeit als zusätzliches Angebot zum schriftlichen Infoservice aus. Deshalb interessiert uns, ob sie im Betriebsalltag hilfreich ist. Und da können Sie gerne eine E-Mail an mich schicken, Bernhard mit D, Schandelmeier mit AIER @dlr.rlp.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Lese und bis zur nächsten Folge von Vinocast Tipps für Winzer.